Volles Programm heute über Blockwarte und Blocktraining, Meisterschaften mit und ohne Läufer, neue Ideen für Leben und Laufen und Frozen Running als Bewusstseinserweiterung. Im Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ich glaube, jetzt bist du selber gespannt, Philipp, oder? Ja, was ich alles bereden will heute.
Also anhand unseres Vorgesprächs gab es bei mir zumindest das ein oder andere Fragezeichen, die du ja nicht aufklären wolltest. Ich bin auch ein bisschen gespannt, was wir heute alles besprechen werden. Ein Teil davon hatten wir natürlich im Vorfeld abgeklärt. Wir haben heute ein bisschen veränderte Aufnahmesituation. Ich bin heute nicht in Regensburg, sondern in meiner schwäbischen Heimat in Sindelfing. Deswegen hier ungewohntes Umfeld, zumindest für dich visuell auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es von der Tonquali trotzdem dann einigermaßen passt. Und bin hier quasi nicht weit weg von den Wirkungsstätten vergangener Tage. Der Glaspalast ist quasi um die Ecke in Schlagdistanz. Da habe ich früher sehr, sehr viel Zeit verbracht.
Ja, und wir haben schon ein paar Anekdoten da ausgetauscht. Tatsächlich war Sindelfingen und das Floschenstadion, das ist einfach schon ein sensationeller Name auch, ja, nicht zu verwechseln mit Flossen, das hat damit gar nichts zu tun. Mein erstes Trainingslager, das ich damals mit meiner Trainingsgruppe in Leverkusen, glaube ich, bestritten habe. Ja, und da sind wir da um die Bahn getappert, ja, aber als Sprinter, ja, also haben da ein paar Tempoläufe gemacht. Aber das ist meine Erinnerung an Sindelfingen, natürlich zahllose Besuche da beim Glaspalast, sei es zum Meeting, 100 Jahre dieses Jahr, oder zu deutschen Meisterschaften oder was auch immer da anstand. Also ganz cool, dass du ja aus einer der Kernzellen der Leichtathletik ja kommst und hast du versucht, ins Floschenstadion reinzukommen. Ja, deshalb meinte ich Blockwarte. Ja, hast du einen Schlüssel oder musstest du draußen laufen?
Nee, im Stadion war ich jetzt tatsächlich doch noch nicht. Es ist ja ein bisschen immer noch der Corona, nennen wir es mal, Übergangssituation geschuldet, dass man ja nicht ganz so frei wie sonst einfach ins Stadion reinspazieren kann. Und gestern Morgen bin ich am Floschenstadion schon bei meinem Dauerlauf vorbeigejoggt. Aber außer dem Platzwart habe ich da jetzt sonst niemanden im Stadion sehen können. Und heute Morgen habe ich dann stattdessen nochmal hier einen kleinen Ort weiter in Dagersheim, gibt es ein kleines Waldstadion, wo ich auch früher viel trainiert habe, mal geschaut. Das sah aber auch geschlossen aus. Wenn mir da bis morgen nicht noch eine Lösung irgendwie einfällt, dann wird es doch drauf rauslaufen, dass irgendwie mein Tempolaufprogramm auf irgendwelchen Feldwegen stattfinden wird. Da ist man ja als Läufer Gott sei Dank einigermaßen flexibel. Aber es fühlt sich trotzdem gut an, immer mal wieder an, wie gesagt, die Ursprünge hier zurückzukehren, wo ja auch im Laufen bei mir vieles angefangen hat und ja, so ein bisschen auch mal wieder in Erinnerung zu schwelgen.
Aber die Platzwarte sind ja die wichtigsten Menschen auf kleinen und großen Stadionanlagen. Ja, wenn du mit denen gut kannst, kommst du immer rein, ja, weil die sind ja auch immer irgendwie da, ja. Nur die haben nicht immer einen Schlüssel für dich parat, sondern dann, wenn sie es wollen, dann ist der Schlüssel parat, ja.
Das ist richtig. Also es schadet definitiv nie, mit dem Platzwart gut auszukommen. Das habe ich in Regensburg in vergangenen Zeiten auch schon öfters festgestellt. Man sieht die natürlich auch häufig und da immer mal nett zu sein, das ist sicherlich nicht verkehrt, wenn man mal was braucht oder zu einer ungewöhnlicheren Zeit vielleicht ins Stadion müsste. Tatsächlich ist das natürlich jetzt hier Sindelfingen und Umgebung bei mir jetzt auch schon doch einige Jahre her, dass ich nicht mehr ganz so regelmäßig da bin wie früher. Das sind jetzt auch schon fast 13 Jahre. Insofern bin ich da jetzt nicht mehr ganz so firm mit den Platzwarten, aber zur Not kennt man ja auch noch den einen oder anderen Trainer hier beim VfL Sindelfingen von früher.
Ja, ist ja spannend, wie sich das auch in den Bundesländern jetzt total unterschiedlich gestaltet, logischerweise. Ja, hier in Köln, beim TuS Köln Rechtsrheinisch, da ist meine Tochter im Verein, ist ja auch so ein klassischer Leichtathletikverein. Da haben die Trainer und aber auch etliche Leute aus den Vereinsgruppen selbst einen Schlüssel. Das ist natürlich große Verantwortung, logischerweise, die weitergegeben wird. Aber wenn das funktioniert und das mit den Leuten funktioniert, ja, da hat jeder so seine eigenen kleinen Lösungen. Ja, finde ich im Prinzip ganz cool. Ja. Ja, wir wollten ja noch mal ein bisschen auf die Reaktionen halt auch schauen, die wir gekriegt haben. Haben wieder sehr spannende Mails bekommen, sehr ausführliche Mails auch bekommen. Da werden wir das eine oder andere dann eher im direkten Austausch noch mal rekapitulieren. Ja, der Thomas, glaube ich, ne, hat uns ja sein ganzes Trainingsprogramm dargelegt. Das ist sehr detailliert. Vielen Dank und die Fragen können wir nicht alle en Detail beantworten. Aber so mal als Hinweise, wir haben ja schon ein paar Ansätze euch geliefert. Ja, 80-20, schaut da noch mal drauf, wie das so ist mit 80-20 extensiv und intensive Einheiten. Ja, das ist bleibt spannend, aber es sind auch wirklich sehr schöne Anregungen dabei und auch ein bisschen Lob hat uns sehr gefreut.
Das auf jeden Fall, auch bei einem Blick, den wir jetzt vielleicht nicht unbedingt täglich oder ich zumindest nicht täglich da reinwerfe, aber ich habe mal einen Blick in unsere Statistiken geworfen und muss auch sagen, also ich hatte keine Erwartungshaltung, wie schnell das sich entwickelt oder auch nicht entwickelt, und wir sind jetzt gerade erst mal ungefähr einen Monat, das war jetzt die vierte Folge, also über 4 Wochen jetzt mal mit Sendungen am Start gewesen. Ich muss aber sagen, was man da gelesen hat an Downloads und Streams pro Woche, hat mich sehr erfreut oder hat uns auf jeden Fall sehr erfreut. Das sieht ja schon sehr, sehr schön aus, wenn man sich dann vergegenwärtigt, wie viele Menschen einem offenbar jede Woche zuhören. Das macht uns natürlich auch ein kleines bisschen stolz und freut uns sehr, dass wir da euch irgendwie auch eine gute Zeit mit bescheren können. Ja, in dem Sinne, empfehlt uns trotzdem gerne weiter. Das freut uns natürlich, dann können wir vielleicht noch ein paar mehr Leute fürs Laufen begeistern oder mit Tipps und Tricks und Anekdoten und Stories versorgen. Ja, freut uns und auch, wie gesagt, Feedback immer willkommen, egal ob über Social Media oder auch an die E-Mail-Adresse bestzeit.podcast@googlemail.com. Wir lesen das alles, wir tauschen auch untereinander aus, wenn ihr dem einen was schreibt, dann geben wir das immer weiter. Auch trotzdem nochmal, vielleicht, Ralf hat es ja schon ein bisschen angedeutet, nicht böse sein, wenn wir jetzt nicht auf jede Mail direkt antworten können oder sehr ausführlich teilweise antworten können. Wenn es thematisch passt, nehmen wir gerne mal das eine oder andere Thema in eine Sendung mit rein, weil wir es dann eben für alle irgendwie hier auch ein bisschen besprechen können und darlegen können. Wenn es ein bisschen zu spitz ist, also zu detailliert, sage ich jetzt mal, müssen wir das vielleicht dann irgendwie mal abwägen. Aber nichtsdestotrotz, wir lesen alles. Aktuell ist das noch handelbar. Also könnt ihr euch versichert sein, wir kriegen euer Feedback mit.
Auf der anderen Seite ist es ja so, dass wir ja immer wieder auch ein bisschen Anregungen geben wollen, mit einem Blick vor allen Dingen auch in dein Training rein, logischerweise. Wir haben heute, habe ich ja angekündigt vorne, ein paar heiße Themen noch auf Lager bis zu eingefrorenen Läufen. Aber lass uns erstmal einen Blick aufs Training werfen. Du warst ja heute schon trainieren. Hast du denn jetzt, wo es ja doch langsam so Perspektive gibt in Richtung Late Season, ist ja so ein Modewort gerade, dein Training schon verändert oder? Oder bist du noch im Mittelmodus unterwegs?
Es ist so eine Übergangssituation, sage ich mal. Also ich habe jetzt umfangtechnisch immer noch nicht für meine Verhältnisse wie sonst keine wahnsinnig hohen Umfänge. Habe jetzt auch die letzten Tage tatsächlich einfach mal nur Dauerläufe wieder gemacht, beziehungsweise hatte vor, dass ich heute ein Tempolaufprogramm mache, das jetzt ich halt auf morgen geschoben habe. Aber was sich jetzt letzte Woche bei mir ein bisschen verändert hat, auch ein bisschen der Schuhthematik, die wir schon ab und zu angerissen haben, geschuldet, ist, dass ich von jetzt den reinen Fahrtspielen oder im Gelände irgendwie flottere Dauerläufe ein bisschen weggekommen bin, schon zu, ich sage jetzt nicht ultra harten Tempoläufen oder sowas, aber einfach Läufen, wo man sich mal über eine gewisse Geschwindigkeit, nennen wir es mal, ein bisschen kontrolliert. Also wie gesagt, die letzten Monate war bei mir viel frei nach Schnauze trainieren, worauf ich Bock habe, auch für Sachen, die man sonst nicht so Zeit hat, einfach mal sowas wie Trail-Sachen, das haben wir alles schon in den anderen Folgen auch so ein bisschen beleuchtet. Diese Situation gab es so noch nicht und ich habe für mich zumindest das so gesehen, dass ich versuche, ein bisschen, ich sag mal, mental abzuschalten, das erstmal ein bisschen wegzuschieben, bis irgendwann wieder Rennen planbar sind, sich gleichzeitig zu versuchen, fit zu halten und vielleicht ein paar Dinge zu machen, für die man sonst nicht so viel Zeit hat. Und genau, jetzt findet so langsam wieder so eine gewisse Transformation statt. Ich hatte eine sehr lange Mail jetzt vor 2-3 Tagen mal Renato geschrieben, wo ich ein paar Ideen und Pläne für die nächsten, fürs nächste halbe Jahr, würde ich sagen, skizziert habe. Und werden uns, denke ich mal, die nächsten Tage da wahrscheinlich auch zu unterhalten bzw. telefonieren und da was ausarbeiten. Und ich habe jetzt aber zum einen den neuen Adidas Prototypen testen wollen, und das ist natürlich, finde ich, immer schon ein bisschen interessanter, wenn man den für sich testet zu einem gewissen Geschwindigkeitsbereich. Also natürlich hätte ich mit dem auch ein Fahrtspiel machen können, das ist aber halt dann sehr frei, sehr beliebig, hätte sich bestimmt auch da toll angefühlt, aber ich wollte natürlich mal gucken, wie sich das von meinem, wie sich mein subjektives Empfinden zu bestimmten Tempis so verhält, sage ich mal. Und ich glaube, ich hatte es schon erwähnt, dass ich letzte Woche so ein Tausender-Programm mal ausgetestet habe. Noch interessanter fand ich aber eigentlich, dass ich jetzt wirklich mal so einen klassischen Tempo-Dauerlauf auf einem Radweg habe ich jetzt schon ganz lange nicht mehr gemacht, also seit Kenia eigentlich nicht mehr im Mitte März so. Und dachte mir einfach, komm, bisschen schneller als Marathon-Tempo wollte ich eigentlich laufen, zumindest von meiner Bestzeit ausgehend, ist die ja 308er Tempo sozusagen für 2:12 und dachte, jetzt gucken wir mal, wie ich mich so fühle, und hatte ja gar keine großen Erwartungshaltungen, weil ich weiß ja auch, dass ich zuletzt nicht so viel trainiert habe, wie man das eben sonst wahrscheinlich tut, und habe da sehr kontrollierte, die einen oder anderen auf Social Media, die mir folgen, werden es ja gesehen haben, eine sehr kontrollierte 30:29 am Samstagmorgen gemacht, ohne groß jetzt aufheben, sage ich jetzt mal. Ich bin 4 Kilometer einlaufen gewesen, Schuhe angezogen, also andere Schuhe angezogen, die Wettkampfschuhe, 3 Steigerungen gemacht und bin einfach losgerannt am Radweg. Und wie die Splits, wie man ja an der Uhr ganz gut sehen kann, ich habe bei 5 Kilometer bei der Wende auf einem relativ schmalen Radweg gewendet, war die erste Hälfte 15:14 und die zweite Hälfte 15:15, also ziemlich on point, würde ich sagen, und einigermaßen, glaube ich, auch sehr, sehr kontrolliert. Und das hat sich sehr interessant angefühlt, für mich sehr neuartig, einigermaßen deckungsgleich mit den Beschreibungen, sagen wir mal, des ein oder anderen Kollegen, der andere Marken läuft als ich, von einem Modell, was sehr viele Leute aktuell in den Wettkämpfen tragen. Und ja, ich bin gespannt, wann der in Handel kommt, beziehungsweise davon hängt ja momentan auch ab, wann dann Profis neue Modelle eben auch in Wettkämpfen laufen dürfen.
Ja, ich will es sehen, ne? Ich will die Dinger sehen. Darfst du schon irgendwas veröffentlichen oder wenigstens mal so einen kleinen Ausschnitt oder so? Ja.
Nee, also das Problem ist tatsächlich, in der Mail, in der mir angeteasert wurde, dass da ein besonderer Schuh aus tatsächlich sogar aus Amsterdam kam, der zu mir auf dem Weg ist, war sehr fett in der Mail markiert. Do not show. bis Anfang Juli darf ich den, glaube ich, nicht keine Fotos davon machen, auch im Training aufbauen. Dass keiner davon Fotos macht. Titel des, also weiß ich gar nicht, ob der schon bekannt ist. Ich glaube, er ist bekannt. Also sagen wir mal so, für die Leute gibt es ja auch von unserer Zuhörerschaft wahrscheinlich den einen oder anderen Lauf-Nerd, der so wie ich ein bisschen tiefer drin ist, was auch so neue Modelle oder Produktentwicklungen im Laufschuhsektor anbelangt. Es gibt ja auch die ein oder andere Internetseite oder auch Instagram-Seite, die sich dieser Thematik widmet. Und es könnte sein, dass auf einer dieser besagten Instagram-Seiten schon mal was geleakt wurde vor einigen Wochen oder Monaten und dass tatsächlich dieses Modell, was ich aktuell habe, ähnlich aussieht, sagen wir mal.
Sehr diplomatisch formuliert. Ja, ja. Aber ist ja ein großes Thema, logischerweise. Ich kann ja alle Marken frei nennen. Klar, Nike war relativ früh mit seinen Modellen draußen. Die haben natürlich da jetzt auch nochmal nachgelegt und weiterentwickelt. Hoka One One ist ja auch schon relativ lange mit einer Carbon-Technik unterwegs. Auch die sind ja noch als relativ kleine Marke relativ stark unterwegs. Aber vor allen Dingen auch in meinem Sport, also im Triathlon-Sport, ja, durch Jan Frodeno, den sie jetzt ja als
haben sich jetzt als Jan großes, Frodeno geangelt?
Als großes Model da geschnappt haben und Asics ja logischerweise einen ihrer Top-Stars genommen haben. Die präsentieren, glaube ich, an diesem Wochenende ihre neue Kreation. Wenn ich das richtig gesehen habe, kann man die auch schon in Frankfurt in einem Laufshop kaufen heute. Also
bei
schon,
Joost?
Ja, bei Joost. Ne? Der ist sehr, sehr, sehr agil in dem, was er da macht. Ja, und der ist schlau. Ja, also vor Veröffentlichung darf er schon verkaufen. Da bin ich mir sicher, da gibt es Fotos in Social Media logischerweise. Und ja. Ist ja klar, dass da jetzt wieder eine echt große Bewegung in den Schuhmarkt reingekommen ist. Das ist ja wieder wirklich faszinierend. Ja, da kommt halt eine Weiterentwicklung und da müssen dann alle hinterher, ja, um nicht abgehängt zu werden in großen Margen. Da siehst du halt auch, was die Laufbewegung ja einfach noch für eine Masse an Menschen sind und wie viele Leute dann jetzt wieder anfangen, Schuhe zu kaufen. Ja,
absolut.
Und das und ist
muss
jetzt
man
alles
auch sagen, dass die Modelle
im Budgetbereich.
Die Modelle, ne? Über die wir sprechen, ja natürlich jetzt nicht für die breite Masse eigentlich gedacht sind. A, eigentlich für Performance, also High-End-Performance-Bereiche entwickelt. B, meistens ja auch sagen wir mal, teuer. Also die sind ja nicht, die werden einem ja nicht nachgeschmissen. Und trotzdem muss man ja sagen, also wenn da bestimmte, wie du sagst, Veröffentlichungen oder ja, Product Releases sind, dass dann natürlich die den Händlern oder den Online-Plattformen ja förmlich aus den Händen gerissen werden für Preise, wo wir auch über also 200 bis 300 Euro in dieser Range sind, sage ich jetzt mal. Wirst du jetzt wahrscheinlich als Triathlet drüber lachen und denkst dir, Schuhe für 200, 300 Euro. Wir reden ja über Räder von mehreren tausend Euro. aber im Laufschuhbereich finde ich das schon trotzdem bemerkenswert, weil letzten Endes ist das ja was, wie gesagt, braucht jeder so einen Schuh? Wahrscheinlich nein. Und trotzdem ist natürlich so, dass gerade diese Modelle, wo es natürlich im Leistungssport, im Profisportbereich natürlich darum geht, irgendwie die letzten Sekunden oder vielleicht, ja, sagen wir vielleicht auch Minuten mal irgendwie noch rauszukitzeln im Marathonbereich, dass die natürlich auch auf große Nachfrage stoßen im ambitionierten Breitensportbereich.
Aber wenn ich viel investiere, ja, ist ja jetzt egal, in welchem Segment und in welcher Leistungsklasse, ja, ich investiere viel, um mein Ziel zu erreichen. Bestzeit bei einem Halbmarathon, Bestzeit bei einem Marathon, Bestzeit bei einem 10 Kilometer Stadtlauf zu laufen. Ja, mein Gott, was, ich kann nur laufen, ja, oder ich kann mir von Profis wie Philipp Flieger anhören, boah, das hat sich total geil angefühlt und ich bin easy ja, bis dahin gerannt und easy wieder zurückgerannt. Ja, was mache ich dann wohl? Ja, dann ziehe ich nicht meine alten ausgelatschten Klumpen an, sondern dann gucke ich, ja, also ich finde es immer noch relativ viel Geld, ja, klar wird für Räder im Triathlon-Bereich sehr, sehr viel Geld ausgegeben, aber logischerweise sind das halt sehr, sehr teure Schuhe. Ich habe auch mit sehr, sehr teuren Schuhen nicht nur gute Erfahrungen gemacht, weil es gibt halt auch durchaus sehr kurze Haltbarzeits Ranges bei den Schuhen und da muss ich dann schon sagen, okay, wenn ich einen hochpreisigen Schuh habe, dann hätte ich jetzt als normaler Laufkunde auch einen gewissen Anspruch daran, dass das Ding nicht nur 500 Kilometer hält oder 1000 Kilometer hält, sondern dass ich damit dann mal eine Weile laufen kann. Ja? Im Zweifel lasse ich mir den ja auch für gut. Ja? Also für spezielle Trainingseinheiten oder eben dann für Wettkämpfe, die man machen will. Ja, weil wenn ich so viel Geld ausgebe, dann habe ich vielleicht einen Trainingsschuh, der 80 oder 100 Euro kostet und den ich dann halt durchjauche und dann lasse ich mir den schönen Schuh, ja, für die schönen Läufe. Also das sind ja so die Sachen, die da beim Normalsterblichen auch mitspielen. Es werden ja nicht alle ausgerüstet, wie ihr als Profis logischerweise, was ja auch nachvollziehbar und richtig ist. Da sieht so eine Nummer natürlich anders aus, klar.
Aber selbst bei uns muss man ja sagen, also zumindest bin ich so, ticke ich schon noch so, dass man sich besondere Modelle und besondere Schuhe für besondere Trainingseinheiten aufhebt. Auch wenn ich jetzt einfach natürlich das Privileg habe, dass mir die Produkte zur Verfügung gestellt werden oder wenn ich was Neues brauche, einfach irgendwo anrufen kann oder bestellen kann und das ist in zwei Tagen dann da, ist es trotzdem noch so, gerade so ein Schuh wie jetzt, das ist ja, also den laufe ich auch nicht ständig und everyday, sondern den teste ich natürlich bei relevanten Trainingseinheiten, wo man sagt, okay, da fühlt man sich in so einer Art, in so einem Wettkampf-Mood oder man hat so gewisse Vergleichbarkeiten zu Wettkampfgeschwindigkeiten. Und es fühlt sich ja auch schön an zu wissen, dass man so immer noch so ein Modell oder zwei, drei Modelle hat, die für besondere Anlässe rausgeholt werden. Das ist, glaube ich, bei einigen, also auch Top-Läufern so, sage ich jetzt mal, dass die ja nicht ständig mit ihren, sagen wir mal, Schätzen rumlaufen, sondern die natürlich schon für die ganz besonderen Events angezogen werden.
Hast du die Rio-Schuhe noch im Schrank stehen?
Fun Fact, ich bin kein großer Nostalgiker im Sinne von, also bei mir zu Hause, da sind auch, gab es schon Leute, die vielleicht mal pressemäßig oder filmmäßig zu Hause waren, einigermaßen überrascht, dass bei uns in der Wohnung in Regensburg so gar nichts zeugt davon, dass ich jetzt zum Beispiel mal bei Olympischen Spielen war oder irgendwie Deutscher Meister oder was auch immer. Ich habe, glaube ich, zwei Bilderrahmen, die stehen aber bei mir so im Büro hinterm Drucker mehr oder weniger auf dem Schrank. Das eine war eine sehr coole Collage, die tatsächlich meine Freundin gemacht hat mit so Rio-Startnummer und die Akkreditierung und Sachen, die man halt dort bekommt. Diese Münze, diese Teilnehmermünze und so, die Urkunde und alles. Das ist nicht offensichtlich in der Wohnung groß. Und ein cooles Bild, das habe ich geschenkt bekommen mal, was im Ziel entstanden ist in Rio, was für mich einfach viel für diesen olympischen Spirit steht mit Abraham Tadese, dem Schweizer, der Siebter, glaube ich, geworden ist damals in Rio. wo ich so halb auf den Knien bin und er aber, wir haben uns 2 Tage zuvor kennengelernt beim Adidas, in der Adidas Hospitality und haben bisher seitdem, das ist auch witzig, wir haben uns damals dort kennengelernt, aber seitdem immer Kontakt, weil man sich natürlich irgendwie in Trainingslagern in St. Moritz wieder trifft, weil man zusammen mal jetzt hier in der Corona-Zeit einen Instagram-Live-Abend macht, weil er mich schon mal nach Äthiopien eingeladen hat, wo er viel trainiert, jetzt zu den Schweizer Meisterschaften eingeladen hat, die jetzt Ende Juni stattfinden, da werden wir nachher vielleicht schon mal noch drauf kommen, das ist ja in anderen Ländern schon durchaus die da, also Rennen geplant sind, die dann auch stattfinden werden. Ansonsten wenig zu den Schuhen. Ich verschenke viele Schuhe, sag ich mal, auch für so Charity-Sachen, wenn da was angefragt wird. Die einzigen, die ich aufgehoben habe jemals bisher, sind tatsächlich die Schuhe, in denen ich damals die Bestzeit gelaufen bin, was im Nachgang dann auch als Olympia-Quali anerkannt wurde, und die Schuhe, die ich in Rio getragen habe. Das sind die einzigen Schuhe, die ich aufgehoben habe, und die sind witzigerweise aber nicht bei mir zu Hause in Regensburg, sondern hier in Sindelfingen im Keller, weil ich habe sie nämlich gestern wieder gesehen und sie stehen immer noch da. Also die haben tatsächlich meine Eltern offensichtlich auch noch aufgehoben und war nur nicht so viel, dass man die mal irgendwie doch entsorgt hat oder so. Nee, das war cool, da habe ich auch damals, glaube ich, im Nachgang mit Edding eben draufgeschrieben, Jahreszahl und Zeit oder irgendwie, oder Rio noch oder irgendwie sowas. Aber das sind die einzigen Sachen, die ich, glaube ich, so aus sportlichen Gesichtspunkten irgendwie als Erinnerung aufgehoben habe.
Ja, für die Nachfahren muss man ja irgendwas noch haben, ne? Dass man nicht alles weggeworfen
hat. Irgendwas greifbar ist. Dass man vielleicht später den Kindern mal sagen kann, ja, euer Vater hat früher mal, keine Ahnung, verrückterweise sehr viel Sport gemacht.
Ja, sieht man ihn jetzt nicht mehr so an, ne? Aber damals
war er
damals
nicht mehr
an. Sehr schön, ja. Wenn ihr fit bleiben wollt, was macht ihr dann? Ja, wir haben gesagt, wir werfen mal einen Blick auf Blocktraining. Ja, weil ich bin ein Freund davon. Warum? Weil das für berufstätige Menschen durchaus Sinn machen kann. Wenn man nicht so viel Zeit hat, häufig ist das ja dann so gestaltet, dass das Wochenende vollgepackt wird mit allem Möglichen, oft zu viel. Aber Blocktraining kann da eben Abhilfe schaffen, dass man sich bewusst 3-4 Trainingseinheiten intensiverer Art hintereinander legt. Dann vielleicht nicht den langen Lauf dazu, weil das ist dann halt im Zweifel zu viel der Belastung. Aber dass man sagt, okay, ich habe das am vergangenen Wochenende gemacht, bin halt am Freitag eine kurze, schnelle Einheit gelaufen, bin am Samstag eine längere, schnelle Einheit gelaufen und am Sonntag hart Rad gefahren und habe am Montag dann halt noch hart Schwimmen gemacht. Also das war so ein Block. Und dann muss man aber auch Ruhe geben, ja, dass man dann wirklich Luft dran lässt. Ja, als Profi würde man dann halt locker weiter trainieren. Und ja, als Berufstätiger oder Familienmensch würde man dann einfach mal nichts machen. Ja, das muss man dann können, dass man 2 oder 3 Tage dann wirklich nichts macht. Ja, und da Luft
die Füße
dran lässt.
Stillhalten kann.
Ja, aber das kann einen richtig weiterbringen, weil diese intensiven Einheiten, die dann durchaus schon wettkampfnah sein können, also nah sicher nicht in dem Endbereich, die wirken dann wirklich erst, wenn man auch den Abstand mit der Pause dahinter baut. Wird in vielen Bereichen gemacht. Es gibt einige Trainingsgruppen, die das machen. Du hast mal sowas angedeutet, dass du zumindest so Belastungsspitzen in Form von 2-3 Einheiten mit deinem neuen Trainer eingebaut hast. Aber Blocktraining an sich ist bei dir eher noch nicht so im Kanon gewesen.
Genau, es ist schon, ja, also glaube ich, so ein bisschen so eine Philosophiefrage. Und ich glaube auf jeden Fall, dass das Blocktraining effektiv auf jeden Fall sein kann. Es ist aber so, dass ich aus zumindest der Zeit, ich überlege gerade, sowohl so wie ich in Sindelfingen, sag ich mal, sportlich groß geworden bin in der Jugend und dann auch in Regensburg, war das bei beiden Trainern oder Trainingssystemen, die ich da kennengelernt habe, keine gängige Methode. Wir haben meistens, damals muss man aber auch noch sagen, große Teile waren ja dann tatsächlich Bahntrainingszeiten noch, da war das mehr oder weniger so dieser Klassiker. Wir machen 3 qualitativere Einheiten, damals noch 3 qualitativere Einheiten in der Woche, zum Beispiel, ich glaube in Sindelfingen war das immer so Dienstag, Donnerstag, Samstag und in Regensburg dann, was weiß ich, mal gucken, ja, so Montag, Mittwoch, Samstag oder so. Meistens als Bahnläufer noch, hängt natürlich auch von der Phase der Vorbereitung ab, aber wenn es natürlich Richtung Sommer ging und oder Frühjahr und Sommer und Vorbereitung auf eine Bahnsaison, war es meistens 2-mal Tempoläufe und 1-mal, sagen wir mal, dann meistens tatsächlich eher noch so eine Art Tempo-Dauerlauf im Gelände, auch um ein bisschen zu überprüfen, dass man da natürlich eine gewisse aerobe Qualität sich erhalten kann. In der Vorbereitung war es eher 1-mal die Woche Fahrtspiel, einmal die Woche irgendwie Tempo-Dauerlauf im Gelände und einmal tatsächlich ein Longrun oder sowas. Wobei ein Longrun damals ja dann eher so, da reden wir vielleicht von 25 Kilometern, weil wenn du 5000 Meter rennst, da hast du noch keine 30 plus x Läufe gemacht. Also das war so das, was ich damals gemacht habe. Aber was man ja da sehr gut sieht, ist, dass es eigentlich echt immer so auf die ganze Woche verteilt war. Und für mich, wenn man so will, Blocktraining, du hast es angesprochen, bei Renato gibt es diese Form eines, wie wir schon in anderen Folgen ja erwähnt hatten, mal Special Block, wo du wirklich zwei sehr intensive Einheiten am Vormittag und am Nachmittag absolvierst, immer in der Kombination Tempo-Dauerlauf plus noch schnellerer Tempo-Dauerlauf oder Tempo-Dauerlauf plus zum Beispiel Tempolaufprogramm, in dem Fall wären es damals 10x1000 gewesen, und dann kommst du ja schon mal alleine dadurch, das ist natürlich jetzt nicht für die Allgemeinheit gedacht, das zeige ich nur als Erzählung, als Beispiel für Marathon-Hochleistungstraining, wenn man so will, dass du dann natürlich in den Bereich von in Summe 40 Kilometern, hochqualitative Kilometer kommst, das ist natürlich schon auch mit Vorsicht zu genießen. Und wie du auch schon sagtest, da muss auf jeden Fall, das ist einfach zwingend notwendig bei uns, dass dann auch nach sowas 3 oder 4 Tage sogar einfach ruhige Dauerläufe anstehen sollten, damit der Reiz auch wirklich vom Körper verarbeitet werden kann. Ich kenne Kollegen anderer Trainingsgruppen, die bei denen Blocktraining einfach normal ist, habe ich jetzt in Kenia auch wieder gesehen, finde ich auch spannend zu beobachten, weil es für mich eben ganz neu ist, oder was heißt nicht neu, aber halt kenne ich mich eigentlich nicht mit aus, so mit der eigenen Erfahrung, sage ich jetzt mal, wie sich das so anfühlt. Da findet das alles mehr oder weniger so statt. Ich kriege es wahrscheinlich die genaue Reihenfolge nicht mehr hin, aber dass dann immer eine Abfolge ist, weiß ich nicht, sagen wir mal, ein Tempolaufprogramm, ein Tempodauerlauf und dann ein Longrun oder so. Oder manche machen sogar noch ein Berglaufprogramm dazwischen oder so, dass man 3-4 Tage hintereinander immer Belastung setzt und dann folgen aber auch wieder 3 oder 4 Tage wirklich, vielleicht sogar ein kompletter Ruhetag und sonst ein paar Tage, wo man easy joggt. Und also das eine ist, was ich auf jeden Fall hier mal anmerken möchte, es gibt, glaube ich, nicht den goldenen Weg im Laufbereich. Es gibt auf jeden Fall viele Wege, die zum Ziel führen. Man muss, glaube ich, einfach schauen, was für einen individuell funktioniert und passt. Natürlich auch, was so mit der eigenen Lebensrealität vereinbar ist. Du sagtest es ja schon, ich meine, ganz ehrlich, wir reden hier gerade von, also ich bin natürlich irgendwie Profi, aber die meisten Leute haben halt einfach einen richtigen normalen Job und Familie und was auch immer. Da ist auf jeden Fall so ein Thema, was man übers Wochenende, dass man sowas übers Wochenende zum Beispiel, wo man vielleicht dann natürlich auch mehr Zeit hat, blockt, eine durchaus effektive Möglichkeit, nochmal andere Belastungsspitzen zu setzen und unter der Woche dann eben das Training zu versuchen eben zu kompensieren. Aber generell Blocktraining ist, glaube ich, jetzt schon ein Advanced-Trainingstool, sage ich jetzt mal. Also für jemanden, der direkt mit dem Laufen beginnt oder einsteigt, würde ich es nicht uneingeschränkt, glaube ich, empfehlen. Es ist schon für jemanden gedacht, der, glaube ich, noch mehr aus sich rausholen möchte, weil er vielleicht leistungsorientiert läuft oder seine eigenen Ziele in zeitlicher Form, sagen wir mal für einen Halbmarathon, Marathon, 10 Kilometer, was auch immer, verfolgt, um da noch mal mehr rauszuholen. Da muss man aber, glaube ich, auch schon einen gewissen läuferischen Background haben, damit der Körper das auch einfach, glaube ich, so verträgt, oder? Was denkst du?
Ja, das ist sicher etwas, um ein Niveau zu verändern. Ja, also wenn man genau. Ein nächstes Niveau erreichen will. Ja, aber uns haben ja zum Beispiel ja. Auch ein paar Zuschriften erreicht, wo Leute gesagt haben, ja, wie kann ich denn vielleicht auf das nächste Niveau kommen? Leute, die schon jahrelang in Laufgruppen unterwegs sind, ja, die schon x genau. Läufe absolviert haben, die x Marathonläufe absolviert haben und vielleicht halt nochmal die Zeit unter 4 Stunden, ne, die Zeit unter 3 Stunden 30, die unter 3 Stunden, ja, so, da sind wir schon im sehr ambitionierten Bereich unterwegs, aber in seinem Leistungsbereich kann man eben durch solche Veränderungen der Belastungsstruktur dann eine Menge erreichen. Ja, man muss auch immer ja vorsichtig sein, bei sehr intensiven Belastungen sind natürlich auch die Gefahren größer. Ja, erstmal, dass man sich irgendwie physisch verletzt, aber natürlich auch, das geht immer so unter. Ja, es wird immer über Trainingspläne gesprochen und über bestimmte Einheiten und wie geil die sein müssen und wie hart die sein müssen. Aber vielleicht sollte man hin und wieder auch im fortgeschrittenen Alter sich mal durchchecken lassen, ja, ob absolut. Noch alles in Ordnung ist, ja, ob die Pumpe noch vernünftig funktioniert und so, weil Da sind schon zu viele doofe Sachen passiert, ja, und auf keinen Fall sowas machen, wenn man auch nur ansatzweise erkältet ist, wird vor jedem Lauf gesagt, gerade im Training
ist das entscheidend. Wenn man erkältet ist, ein No-Go. Also das lernt man bei uns auch im, sag mal, das ist leichtathletische 1x1, zumindest bei mir immer gewesen, habe ich in Sindelfingen schon in sehr jungen Jahren immer verinnerlicht bekommen, dass wenn man erkältet ist, wir reden jetzt vielleicht nicht von einem Schnupfen oder so, also wenn man jetzt sagt, okay, man ist verschnupft und kriegt jetzt nicht so gut Luft, dann war es bei uns vielleicht schon so, dass man gesagt hat, okay, einen lockeren Dauerlauf, wenn der sich okay anfühlt, kannst du einen lockeren Dauerlauf vielleicht machen, natürlich auch keine Intensitäten, aber generell, wenn irgendwas war mit, sagen wir mal im weitesten Sinne, was Ernsteres, Husten, Halsschmerzen oder Fieber oder sowas, ist ein No-Go gewesen, dass man da im Training überhaupt aufkreuzt. Also da hast du einen riesen Anschiss vom Coach bekommen und du bist nach Hause geschickt worden. Und das fand ich damals gut, dass es eben auch solche Übungsleiter und Trainer schon gab, die das in einem, fand ich, wichtigen Alter direkt mal uns Athleten eingebläut haben. Da, wie du sagst, da sind dumme Sachen schon passiert. Nicht nur in einer anonymen Form, sage ich jetzt mal, dass man irgendwo liest, oh, bei dem Marathon ist jetzt vielleicht jemand ums Leben gekommen und es hat sich rausgestellt, dass der vielleicht einen Infekt verschleppt hat oder dachte, er hat sich jetzt halt dieses Wochenende schon gebucht, jetzt möchte er da auch teilnehmen, weil er halt da schon lange drauf trainiert hat, sondern auch ganz, also Leute, die man halt kennt, also die ich auch damals noch kannte oder kurz kennengelernt habe, wie zum Beispiel René Herms, den ich damals im Sommer kennengelernt habe. Und ich glaube, das war 2008 bei einem Meeting. Also sonst kannte ich ihn halt als junger Sportler damals eher so aus natürlich Internet und was man halt so verfolgt hat. Aber damals beim Meeting zusammen ausgelaufen, in Biberach war das noch. Und ganz netter Zeitgenosse und so. Damals ja schon sehr erfahrener Athlet. Sehr cooler Typ eigentlich. Und ein halbes Jahr später, im Dezember, mache ich hier leichtathletik.de auf und lese hier René Herms überraschend verstorben mit, keine Ahnung, paar 20 Jahren, also wo du dir dann auch denkst, what? Also wo du als Sportler natürlich, gerade wenn du so eine extremer vielleicht leistungssportlichen Welt lebst, neigt man ja eh dazu, und das ist nicht schlau, aber da, so sind, glaube ich, viele unterwegs, dass man ja immer sich so ein bisschen diesen Nimbus der Unverwundbarkeit, glaube ich, einbildet, sage ich jetzt ganz bewusst, dass man ja mit allem davonkommt und allem irgendwie so durchkommt und so und natürlich da auch an Grenzen geht. Vielleicht muss man auch ein bisschen so denken, aber da hört der Spaß halt auf tatsächlich. Also wie gesagt, es ist nicht schlau, mit Verletzungen zu trainieren, aber es ist einfach nur dumm, mit irgendwelchen Infekten weiter intensiv Sport zu machen.
Ja, René Herms, für alle, die das nicht mehr so auf dem Stirn haben, war ein sehr, sehr guter 800-Meter-Läufer, einer der besten deutschen 800-Meter-Läufer, der auch viel international für Deutschland gestartet ist. Und da war wohl eine Herzmuskelentzündung im Hintergrund. Das ist so ein Klassiker, der daraus entstehen kann. Das Fiese daran ist, ein guter Freund von mir hatte das auch mal, das Fiese daran ist, man merkt es nicht, weil es nicht wehtut. Ja. Ja, man fühlt sich irgendwie ein bisschen blöd oder schlapp oder sowas. Was ist das für Anzeichen, ja, das ist jetzt kein klares Anzeichen. Das ist jetzt nicht so, dass man sofort denkt, könnte irgendwas Blödes sein. Ja, das ist das Tückische daran. Aber die Sachen entstehen ganz oft eben dadurch, dass man eben nicht vernünftig ist bei einem Infekt, ja, oder was auch blöd sein kann, wenn man Zahngeschichten hat, ja, und eine richtig fette Entzündung und dadurch weiter trainiert, ja, das sind halt auch so Sachen, die halt sehr schnell aufs Herz gehen können, ja, also echt vorsichtig sein, da wollen wir jetzt auch gar nicht der große Ratgeber sein, weil das ist ein zu ernstes Thema, besprecht das mit einem erfahrenen Arzt, ja, der sich schon mal mit Sport auseinandergesetzt hat, ja, und alle ein, zwei Jahre ein Checkup machen ist wirklich eine coole Nummer, ja.
Grundsätzlich absolut zu empfehlen. Also jemand, der sagen wir mal, ich will das jetzt nicht irgendwie zu eng eingrenzen oder definieren, jemand, der regelmäßig Sport macht, vielleicht auch wettkampforientiert Sport macht, da schadet es auf gar keinen Fall, ganz im Gegenteil, wenn man, du sagtest alle zwei Jahre, ja, schadet auch nicht, wenn man jedes Jahr, man muss ja nicht wegen jedem Quatsch zum Doktor rennen, in Anführungszeichen wegen, was weiß ich, einem Schnupfen, aber einmal im Jahr sich oder alle zwei Jahre mal komplett durchchecken zu lassen, so eine leistungssportliche oder sportmedizinische Untersuchung nennt man das, glaube ich, das ist auf jeden Fall ein gutes Investment, glaube ich, in die eigene Gesundheit, und solange da nichts Schlimmes rauskommt, ist ja eh gut, aber also das ist, glaube ich, für jemanden, der intensiv Sport macht, immer eine gute Empfehlung, und im Kadersystem natürlich sowieso Pflicht bei uns.
Wobei das, fragen ja viele, ja, was kostet das und wo macht man das am besten? Das sollte man schon irgendwo machen, wo die Leute mit Sport zu tun haben und mit Leistungssport schon mal zu tun hatten, weil sonst wird das nicht richtig gemacht, weil das muss unter Belastung gemacht werden. Das geht nicht einfach, dass man EKG macht, dann kriegt man nicht die entscheidenden Punkte raus. Das muss unter Belastung gemacht werden unbedingt. Deshalb sollten das auf jeden Fall Stellen sein, die sowas schon mal häufiger gemacht haben. Es gibt eine ganze Menge Krankenkassen, die das inzwischen bezahlen. Im Zweifel zumindest muss man mit denen auch. Ja, im Zweifel muss man da mal vorher fragen gehen. Das kann man halt auch als Gesundheitscheck eben entsprechend einordnen. Genau. Da geht es ja nicht nur um eine sportliche Leistungsfähigkeit. Bei den privaten Krankenkassen ist es sogar noch ein bisschen besser. Da ist das als Vorsorge in den meisten Fällen irgendwie mit im Portfolio drin. Ja, aber wie gesagt, es lohnt sich, da sicher auch mal 100 Euro oder sowas zu investieren, weil das Besseres als Gesundheit gibt es nicht, haben wir nicht.
Absolut, auf gar keinen Fall, absolut.
Dann schauen wir doch mal, warum sind wir jetzt erst bei der Aufzeichnung dabei und Freitagmorgen ist das Ding noch nicht raus, weil wir noch warten wollten. Ja, wir wollten unbedingt die Impossible Games angucken. Und also ich fand, es hat sich total gelohnt. Jetzt nicht nur, weil es ein kurzweiliges, innovatives Format war, sondern aus Laufsicht ja auch ein paar sehr, sehr schöne Sachen gab. Wir hatten ja vorher schon darüber diskutiert, Team Ingebrigtsen gegen Team Kenia um Timothy Cheruiyot da herum. Also das war natürlich ein bisschen unfair, ja, weil man denkt ja immer, Afrika hat tolles Wetter, ja, aber die hat ein bisschen Pech gehabt leider, ja, wie bei ihrem 5x2000er da.
Ja, das haben wir uns natürlich, wir haben uns, also man muss sagen, wir haben natürlich an unseren Zeitplan gedacht und wir haben auch uns auch gestern eigentlich schon verabredet und haben unser, ja, so Vorgespräch geführt vor der Aufnahme und da haben wir noch gedacht, sollen wir das jetzt echt heute aufnehmen und dass es morgen früh um Punkt 6 Uhr online ist, aber heute Abend Impossible Games und haben wir ja schon angeteasert und haben uns dann entschieden, dass wir es heute, also wenn ihr das heute hört, dann haben wir das am Freitag Mittag aufgenommen und wollten da auf jeden Fall nochmal auf dieses Thema Impossible Games eingehen, weil es ist, glaube ich, einfach gerade eine auch spannende Zeit in dieser ganzen Schwierigkeit. Wie können wir wieder mit Sport-Events aus der virtuellen Welt wieder in die echte Welt langsam kommen? Und da gibt's ja, haben wir auch letzte Woche schon angeteasert, natürlich aktuell auch ein paar Kontroversen dazu, keine Frage. Und ich finde es immer schön, wenn man da mal ein bisschen über den Tellerrand rausschaut, wenn man auch mal aus Deutschland rausschaut. Ich habe es vorher schon angeteasert, auch was zum Beispiel in anderen Ländern, in Nachbarländern passiert. In Österreich gibt es schon wieder Pläne für die ersten Rennen. Ich glaube, es hat sogar letzte Woche eine stattgefunden. In der Schweiz finden die Schweizer Meisterschaften, ich glaube am, jetzt bin ich ganz sicher, 26. Juni oder sowas, Ende Juni auf jeden Fall in Uster statt. Da hat mich diese Abram informiert und eingeladen, wenn ich da Bock hätte, vorbeizuschauen. Was interessant ist, finde ich, oder bemerkenswert, dass die Impossible Games, die ja eigentlich die Bislett Games sind, also das klassische Diamond League Meeting in Oslo, was immer an diesem Wochentag oder im Juni stattfindet, dass die ja offenbar nicht eine Sekunde darüber nachgedacht haben, ihren Termin, wie sonst alle anderen auch natürlich im Frühjahr sowieso großen Straßenlaufveranstaltungen zu verschieben, sondern offenbar ja von Minute 1 an darüber nachgedacht haben, ein anderes Konzept zu fahren, aber am gleichen Tag stattzufinden. Das fand ich jetzt schon bemerkenswert. Also nicht diese Karte zu spielen, wir brauchen mehr Zeit und dann überlegen wir mal, was können wir da machen oder nicht, sondern die müssen sich dann gesagt haben, okay, das normales Programm ist offensichtlich ja nicht durchführbar, Zuschauer können wir auch in der Form natürlich nicht wie sonst im Stadion haben, aber machen wir doch mal was anderes, denken wir doch mal in eine ganz andere Richtung und entwickeln Konzepte, wo natürlich ein Duplantis im Stadion ist, aber Lavillenie bei sich im Garten und zum Beispiel dieses, was du angesprochen hast, Team Ingebrigtsen läuft in Oslo zu fünft die 2000 Meter und die besten drei werden gewertet und dann gibt es das Team Chariot in Kenia, in Nairobi, die zu fünft laufen, zu fünft deshalb, weil das eine Trainingsgruppe ist, also die dürfen auch so zusammen trainieren, das ist nicht eine bunt zusammengewürfelte Gruppe, also da besteht dann quasi, folgen die schon den Regeln auch. Die Bedingungen waren jetzt nicht ganz gleich, was da den Weltrekord anbelangt, muss man ja sagen. Also in Nairobi ist einmal nicht auf Meereshöhe, sondern ich glaube so irgendwie 16, 17, 1800, das glaube ich auch. Es hat, glaube ich, geregnet und auch vor allem sehr gewindet. Da war jetzt natürlich eine gewisse Fallhöhe da zu den Bedingungen da jetzt in Oslo. Und trotzdem fand ich die Idee geil, die Umsetzung fand ich geil und war als Zuschauer für mich, als Konsument sozusagen, auf jeden Fall eine spannende Sache. Trotz alledem. Auch natürlich, weil es am Ende sehr knapp war, noch mit dem Rekord, muss man natürlich sagen. Wir waren ja eine knappe Sekunde, glaube ich, unter Steve Cramps Weltrekord. Und ja, da fand ich, also ich, mein Ersteindruck gestern war in dieser, ich glaube, knapp einstündigen Übertragung, fand ich jetzt mal einen sehr interessanten und positiven Impuls.
Da war ja in Deutschland über Läufer bei den deutschen Meisterschaften viel diskutiert wurde, da fanden ja jetzt diese beiden Laufwettbewerbe, die haben vorher noch einen 1000 Meter Lauf gemacht, wo der mittlere Ingebrigtsen schon mal rasch norwegischen Rekord gelaufen ist über 1000 Meter. 2,16. 2,16, ja.
Das ist halt schon flott.
Ja, ja, und dann die 2000 Meter zu fünft, das waren im Vergleich ja sogar relativ normale Wettkämpfe, ja, weil da sind halt mehrere einfach gemeinsam gelaufen, aber du hast gesagt, es sind halt die Trainingsgruppen, die da gemeinsam gelaufen sind. Richtig, das ist dann schon einfach eine andere Hausnummer. Dazu gab es noch einen Wettbewerb, der gar nicht im Fernsehen gezeigt wurde, der uns leider natürlich dann sehr oder dich vor allen Dingen sehr interessiert hat, weil dein Trainingspartner oder Trainingskumpel, der ja auch viel in Kenia oder fast nur in Kenia unterwegs ist, mal wieder zu Hause war und 25.000 Meter gelaufen ist. Das wurde nicht im Fernsehen gezeigt. Schade eigentlich, ist gar nicht so langweilig.
Ja, du sprichst von Sondre Möhn. Dem habe ich gestern noch vorm Rennen viel Erfolg gewünscht und er war da guter Dinge und natürlich, wie es bei den Sportlern meistens so ist, ganz zufrieden war er nicht. Ich habe heute Morgen kurz mit ihm geschrieben. Er ist 1:12, 1 Stunde 12, 46 gelaufen für 25.000 Meter, also 25 Kilometer, was immer noch Europarekord war. Aber wie man natürlich meistens dann, wenn man so die Leute kennt, richtig vermutet, da war mehr geplant. Und zwar hat er sich wohl eher darauf spezialisiert oder vorbereitet, den 20.000 Meter Rekord, so hat er es mir geschrieben, oder den Stundenrekord. Ich weiß nicht, inwiefern da, wie groß da der Unterschied ist, aber den Weltrekord dort anzugreifen. Und die sind sehr schnell losgelaufen. Ich krieg's, glaube ich, nicht ganz zusammen, was er mir noch geschrieben hatte. 28, 43 oder sowas, glaube ich.
Ja, das habe ich auch gelesen, ja.
Das hatte er mir noch in WhatsApp geschrieben und er meinte, das war ein bisschen zu schnell. Also er glaubt, wenn sie vielleicht so eine 20 Sekunden, 25 Sekunden langsamer angegangen wären, also so um die 29 Minuten, wäre vielleicht mehr möglich gewesen. Und so hat er dann bei 15 Kilometern schon registriert, dass das nicht weiter so laufbar ist. Und dann haben sie während des Rennens umgestellt sozusagen auf ein bisschen Fuß vom Gas, aber dann halt auch 25 Kilometer die Zeit im Blick zu behalten. Und da hat es ja für den Europarekord noch gereicht. Den hat zuvor ein Deutscher inne gehabt. Weißt du, wer?
Ja, selbstverständlich. Stefan Franke. Ja, viel zu früh verstorben leider.
Ja, das stimmt.
Aber der ist in Walnut, ist der den Rekord irgendwann mal gelaufen, ja.
Richtig.
Entschuldigung, richtig. Bitte, ja. Entschuldigung. Wolltest du mich herausfordern?
Ich dachte, wir fragen.
Ist natürlich ein Million-Dollar-Question normalerweise, ja, für Menschen, die sich sonst nicht so damit beschäftigen, aber.
Das ist schon Spezialwissen, wenn ich es mal im Laufbereich. Ja. Also, das weiß jetzt nicht jeder unbedingt, aber bei Ralf war ich mir auch ziemlich sicher, dass er das weiß. Ich kann dir jetzt zum Beispiel nicht sagen, wann das war, aber ist sicherlich schon ein paar Jahre her. Weil die Strecke natürlich auch sehr ungewöhnlich ist oder in den heutigen Zeiten eher ungewöhnlich ist. Und wie hat Sondre noch geschrieben, er war irgendwie dann von Moses Mossops Rekord am Ende auch nicht mehr so weit weg, dann trotz alledem, obwohl er hinten raus ja ein bisschen langsamer werden musste oder wie auch immer. Er hat irgendwas geschrieben, 21 Sekunden, habe ich jetzt nicht überprüft, muss ich sagen, aber hat dann noch geschrieben, ja, no problem, was a good training run, zwinker smiley.
Gut, aber 21 Sekunden ist natürlich jetzt auf 25.000 Meter, aber das ist jetzt mal eben auf der Bahn angeschaut dann doch relativ viel.
Ja, das ist schon, also wenn man das jetzt runterbricht auf die Geraden oder sowas, ist das natürlich schon ein bisschen was, auch wenn jetzt im Stundenbereich 21 Sekunden nicht so viel klingt. Es ist jetzt kein Wimpernschlag, aber ich glaube, ihm hat es auch gut getan, das habe ich schon rausgehört, dass er... Ja, also das ist ihm einfach gut getan, hat jetzt nach den Absagen irgendein Ziel zu haben, einen Fokus zu haben. Er ist, wie du es schon angedeutet hattest, sehr lange jetzt in Kenia noch geblieben. Ich glaube, er ist erst vor einer Woche oder einer guten Woche nach Europa gekommen, nach Norwegen. Wollte da ja eigentlich London vorbereiten. Das heißt, er wäre ja schon von kurz vor Silvester bis London, das wäre Ende April gewesen, 4 Monate in Kenia gewesen, ist stattdessen bis jetzt vor kurzem dort geblieben. Also das war, glaube ich, für ihn dann jetzt ein guter Anlass, auch mal wieder zurückzukommen.
Ja, auf jeden Fall inspirational, was da passiert. Inspirational ist das nächste Thema. Inspirational Games, nämlich nennen die Freunde in Zürich jetzt das, was sie anstelle Weltklasse Zürich, das ja abgesagt ist als offizielles Meeting, auf die Beine stellen wollen. Also wir sehen, da passiert echt eine Menge. 8 Disziplinen in 7 Stadien dieser Welt. Ja, es steht noch gar nicht fest, welche Disziplinen alle gemacht werden. Klar ist nur, dass es einen 150-Meter-Lauf gibt zwischen Shawnee Miller-Uibo und Alison Felix und der Schweizerin Kambunji. Ja, das ist soweit klar, aber da gibt es sicher auch noch einen Laufwettbewerb. In Berlin gab es ja den geheimen 10.000-Meter-Lauf. Ja, hast du, glaube ich, auch angefragt. Ja, mit sehr, sehr guten Zeiten, vor allen Dingen von den Frauen. Alina Reh ist super gelaufen, Katharina Steinhoek ist super gelaufen und so. Und dann sind wir ja schon fast bei den deutschen Meisterschaften. Ja, und da gab es halt Theater, keine deutschen mit Läufern. Bis 800 Meter soll stattfinden, darüber hinaus nicht. Klammer auf, so viele Wettbewerbe finden ja dann darüber hinaus gar nicht mehr statt. Es sind 1500 Meter, 3000 Meter Hindernis und 5000 Meter. Aber damit wird ja eine ganze Sparte abgeschnitten. Ja, und da war natürlich die Aufregung groß, logischerweise. Wir haben jetzt im Hintergrund gehört, es gibt Gespräche, es gibt Annäherung, es gibt Hoffnung. Ja.
Wir sind ganz gut informiert, haben da so unsere unterschiedlichen Quellen, nenne ich es mal. Genau, wir haben gehört, es wird da gerade im Hintergrund demnächst Gespräche zu stattfinden. Wir haben auch gehört von anderer Seite, dass jemand, der sich auf eine bestimmte Strecke, die in dieses Spektrum fallen würde, ganz normal auf diese deutschen Meisterschaften vorbereitet. Also als ob man da vielleicht einen gewissen Informationsvorsprung hat, nenne ich es mal. Wir sind mal gespannt, wie sich das auf jeden Fall die nächsten Wochen entwickeln wird. In der ganzen Thematik muss man ja vielleicht schon nochmal sagen, ich glaube, du hast das eigentlich letzte Woche tatsächlich angebracht und der Gedanke lässt mich nicht los. Die Frage ist ja immer noch, wer mich kennt, weiß, dass ich natürlich mit dem DLV schon auch so meinen einen oder anderen Streit ausgefochten habe. Ich kann gewisse Beweggründe natürlich verstehen, vor allem ökonomischer Natur, dass man sagt, wir brauchen auch einfach dieses Event, weil es auch irgendwie eine wichtige Einnahme für den Verband ist und so weiter. Das lasse ich alles irgendwo gelten, keine Frage. Was ich nicht so ganz verstehe, ist, und das war eigentlich Ralfs Gedanke, ist, warum man nicht dann zum Beispiel eben den betroffenen Disziplinbereich, und wenn es von mir aus nur die Bundeskaderathleten wären, aber selbst das hätte sich in der Szene auf eine andere Art und Weise eher positiv, bin ich ziemlich sicher, verbreitet. Warum hat man die nicht vorher darüber informiert? Also einfach als Zeichen des Verbandes, der irgendwie für seine Athleten da sein sollte, dass man dann sagt, okay, wir wissen ja, so ein Statement, wie da veröffentlicht wurde, das ist ja nicht irgendwie morgens an der Teeküche entstanden, dass man da sagt, okay, in einer Stunde hauen wir jetzt irgendwas raus, sondern das ist ja bestimmt auch schon länger geplant gewesen, dass am Freitag, also vergangener Woche, das bekannt gegeben wird, das neue Konzept zu den deutschen Meisterschaften. Warum hat man dann nicht von mir aus 2 Stunden vorher oder am Abend vorher, am Donnerstag, ich glaube Donnerstag war es dann, am Abend vorher einen Verteiler von den Bundeskader Laufdisziplinen das rausgeschickt, mit dem Verweis, aktuell sind uns da ein bisschen die Hände gebunden vom Land Niedersachsen. Wenn das so bleiben sollte, können wir das so nicht durchführen mit euren Disziplinen. Das tut uns leid, was auch immer. Vielleicht ändert sich's noch, vielleicht können wir es noch anpassen. Aber einfach mehr die Athleten ein bisschen ins Boot holen. Einfach, ich sag mal so, kommunikativ das alles ein bisschen mit einbinden. Ich glaube, dann wäre der Aufschrei, auch verständlicherweise, aus meiner Sicht zumindest als Athlet, der jetzt nicht da direkt von betroffen ist, aber der das natürlich sehr gut nachvollziehen kann, bei weitem nicht so groß gewesen. Und das ist halt leider so ein Stockfehler, den ich jetzt seit 15 Jahren mehr oder weniger bei jeder anderen Gelegenheit auch wieder beobachten kann. Und das ist einfach schade. Also, und auch für die Athleten auch natürlich verständlich sehr ärgerlich.
Ich bin da auch immer wieder total überrascht, muss ich ehrlich sagen, weil klar, Laufszene in Deutschland ist ein sehr, sehr großer Bereich. Die Leute, die zu den deutschen Meisterschaften kommen, ist schon ein überschaubarer Bereich. Ja? Ja. Die Leute, die öffentlich wahrgenommen werden, ist ein sehr überschaubarer Bereich. Ja, in einer idealen Welt würde ich denken, okay, ich habe so ein Verhältnis zu meinen Athleten, ich beziehe die vorher in die Diskussion mit ein.
Ja,
ja, ich habe zum Beispiel, ich weiß, dass es in Norwegen anders geht. Ja, dass die da halt in der modernen Kommunikation mit ihren Athleten anders unterwegs sind. Dass es natürlich auch autoritäre Beispiele gibt in allen möglichen Verbänden und Ländern, ist geschenkt. Aber das muss doch nicht der Ansatz sein. Der Ansatz muss doch sein zu sagen, ey, wir sind im Jahre 2020, wir haben besondere Situationen, wir haben Social Media, wir haben selbstbewusste Athleten. So funktioniert das Leben halt nicht mehr, dass ich als Verband eine Pressemitteilung mache, die raushaue und dann warte, dass was passiert. Weil im Prinzip reißt der Verband damit was wirklich sehr Positives wieder ein.
Ja.
Es gucken so viele Leute inzwischen auf die deutsche Sportszene. auch auf den Fußball, auch auf die Basketballer, die jetzt ein Turnier machen, auf die Beachvolleyballer, die komplett eigeninitiativ, das ist auch so ein Beispiel, komplett eigeninitiativ jetzt eine Beachliga initiieren. Ja, wir haben diesen 10.000 Meter Lauf angesprochen, ja, um mal wieder auf die Landkarte zu kommen. Und jetzt gibt es Planung für eine deutsche Meisterschaft. Das ist doch eine positive Geschichte. Das ist etwas, wo viele Nationen zuschauen werden, wo viele andere Sportarten, die alles schon abgesagt haben, zuschauen werden. Und dann reißt man es leider mit dem Hintern wieder ein, weil man so einen Stockfehler begeht in der Kommunikation. Das ist sauschade, weil es ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Es gibt so eine dynamische Entwicklung, was die Maßnahmen in den Bundesländern angeht. Ja, Nordrhein-Westfalen öffnet jetzt wieder ab nächster Woche für Sportarten mit Kontakt in Hallen sogar. Das ist doch absehbar, dass da die nächsten Bundesländer in den nächsten Wochen folgen werden. Wir haben noch 6 Wochen bis zu dem gedachten Termin Anfang August in Braunschweig. Da ist noch so viel Dynamik drin. Ja. Warum nimmt man das dann schon gleich wieder als Konfliktherd, ja, anstatt zu sagen, passt auf Leute, im Moment ist die Situation so. Wir kämpfen für euch. Wir alle wollen halbwegs normale deutsche Meisterschaften haben. Wir haben ja noch nicht darüber gesprochen, dass es auch halt eine Einschränkung der Teilnehmerzahl geben wird. Das ist auch ein harter Schritt. Das verstehe ich so gut, ja, dass sehr viele Leute ja ihren Höhepunkt im Jahr bei den deutschen Meisterschaften haben. Es wird keine Staffeln geben, es wird keine Jugendstaffeln geben. Auch für diese kleineren Vereine ein absoluter Höhepunkt im Leichtathletik-Jahr. Aber es ist ein wichtiges Zeichen, dass die Leichtathletik auf der Landkarte drauf ist. Ja, und das kann man anders mitnehmen. Ja, wir wollten ja jetzt, weil wir beide ja nur von außen drauf schauen auf die Stadion Leichtathletik, ja, uns mal informieren bei einem, den es unmittelbar tangiert, ja, den wir halt auch gefragt haben.
Ja. Richtig, ja. Dafür auch nochmal natürlich aus dem Podcast vielen Dank an Maximilian Torwirt, der sich auch sehr, sehr kurzfristig da bereit erklärt hat, uns seine Eindrücke und Gedanken zu schildern. Zum einen natürlich zu dem Entscheid oder veröffentlichten Entscheid letzte Woche seitens des DLVs, wie er die Situation sieht, aber auch dankenswerterweise über so die allgemeine Situation gesprochen hat. Was kann diese Saison noch kommen? Wie sieht aktuell so eine Trainingsrealität auch aus, sag ich mal, für die Bahn- und Mittelstreckenläufer auch? Wer ihn noch nicht kennen sollte, vielleicht noch kurz vorab, Max Torwirt ist jetzt in der Halle tatsächlich das erste Mal Deutscher Meister geworden über 3000 Meter und hat auch in der Halle sehr, sehr, sehr gute Zeiten über 3000 Meter schon aufs Parkett gezaubert. Ich bin, da müsste ich jetzt lügen, nicht ganz sicher. Ich glaube auch, dass er qualifiziert gewesen wäre für die Hallen-WM, die ja dann aber abgesagt werden musste leider. Und in Kenia haben wir uns kennengelernt. Er ist auf jeden Fall, ich würde ihn als hoffnungsvolles Talent noch einschätzen. Ich hoffe, ich trete ihm da nicht zu nahe, aber er ist ja doch einige Jahre jünger noch als ich. Mit 25 habe ich damals auch noch gedacht, ich habe habe noch sehr viele Karriere vor mir und das ist bei ihm sicherlich auch der Fall. Ich glaube, gerade mit der Leistungsentwicklung, die er die letzte, jüngere Vergangenheit so gebracht hat, kann man da, glaube ich, auch in Zukunft noch sehr gespannt sein, was da alles noch nachkommen wird. Und er hat uns das dankenswerterweise, weil wir dachten, dass wir gestern aufzeichnen, das ultra schnell, also so schnell habe ich selten eine Antwort bekommen, das war sehr, sehr cool, uns seine Eindrücke per Sprachnachricht geschickt, die wir wahrscheinlich jetzt einfach hier mit einbauen werden.
Ja, hi Philipp, hi Ralf, danke, dass ihr mich auf diesem Wege hier zu Wort kommen lasst. Ich glaube, es ist eine ganz, ganz schwierige Situation, sowohl für den DLV als auch natürlich für uns Athleten. Persönlich sehe ich das Ganze, was die deutschen Meisterschaften angeht, auch zwiespältig. Klar, für mich sind so, wie das Konzept ist, eigentlich keine richtigen deutschen Meisterschaften. Einerseits, weil deutsche Meisterschaften für mich schon den Anspruch haben sollten, alle Disziplinen abzubilden und andererseits haben für mich deutsche Meisterschaften auch den Anspruch, dass alle eine faire Chance bekommen. Und wenn wir die Teilnehmerfelder begrenzen, wenn es nicht die Möglichkeit gibt, Qualifikationsrennen zu laufen, wenn nur ausgewählte Athleten starten dürfen, dann ist es für mich keine faire deutsche Meisterschaft mehr und nicht das, was eine deutsche Meisterschaft für mich persönlich ausmacht. Gleichzeitig muss man natürlich schon sagen, der DLV ist ein Verband wie der andere, der ist auf Einnahmen angewiesen, der will die Leichtathletik präsentieren und da ist es vollkommen legitim, da ein Event draus zu machen. Für mich persönlich stellt sich die Frage, ob man es unbedingt Deutsche Meisterschaft nennen muss oder ob man da einfach auch ja rebranden könnte oder sagen kann, es ist das DLV Leichtathletik-Event, dann hätte es auf jeden Fall seine Berechtigung in meinen Augen. Deutsche Meisterschaft sehe ich persönlich ein bisschen schwierig. Aber klar ist natürlich auch, dass der DLV da eine Lösung suchen muss. Und ich finde es auch immer nicht ganz den richtigen Weg, direkt zu denken, dass die vom DLV sich da keine Gedanken machen. Klar ist auch, ich hätte mir gewünscht, dass die Leichtathletik es auch irgendwie schafft, sich ein bisschen früher schon zu präsentieren. Ich glaube, wir haben die Lücke, wo man hätte was machen können, verpasst ein bisschen. Fußball läuft wieder, Basketball läuft jetzt. Da hätte man schon die Leichtathletik ein bisschen, ja, auch mehr nochmal in die Öffentlichkeit bringen können. Gerade mit den technischen Disziplinen oder mit den Sprints, das wäre durchaus ja mit Abstandsregelungen auch möglich gewesen. Aber jetzt ist es so und jetzt muss man auch als Athlet das Beste draus machen. Im Endeffekt ist das eigentlich das Schwierigste, dass wir halt gerade eine Unsicherheit haben und nicht wissen, wie es weitergeht. So ganz theoretisch könnten auch die Bestimmungen in einem Monat gekippt werden, dann sind wir doch auf einmal in Braunschweig mit dabei. Ansonsten gibt es natürlich noch die Variante mit dem ISDAF. Da weiß natürlich auch noch keiner was Genaueres. Ist natürlich auch im September, also schon relativ spät im Jahr wieder. Gleichzeitig gibt es natürlich auch jetzt schon Gerüchte, dass in Regensburg Bahnrennen stattfinden sollen, die aber wenn überhaupt kurz vorher auch dann vom bayerischen Staat abgesegnet werden. Also es gibt Rennen in der Schweiz, aber das sind dann auch eher Rennen logischerweise ohne Sponsoren, ohne Einnahmemöglichkeiten, also mit einem recht großen finanziellen und auch reisemäßigen Aufwand verbunden für uns. In Belgien sollen im August wieder Rennen stattfinden. Also es gibt gerade überall Gerüchte und keiner weiß so richtig was. Und das ist natürlich als Athlet ziemlich schwierig, gerade wenn man sich schon einiges vorgenommen hat. Dazu kommt natürlich auch, dass die Leistungen jetzt halt für die Weltrangliste natürlich nicht zählen. Das heißt, man muss sich gut auch mit seinem Trainerteam überlegen, ja, wie geht man das trainingstechnisch auch Richtung 2021 an? Und ich glaube, dass es da durchaus unterschiedliche Varianten geben wird. Also ich glaube, es gibt Athleten, wo es ganz, ganz wichtig ist, dass sie dieses Jahr noch Bahnrennen machen, egal was es für welche sind. Ich glaube, es gibt auch andere Athleten, die vielleicht jetzt die Zeit nochmal nutzen, irgendwie ein bisschen mehr für die Uni zu machen. Oder in meinem Fall ist, glaube ich, das Defizit zum Beispiel die Grundlagenausdauer. Und das ist das, woran ich gerade sehr gut arbeiten kann. Da brauche ich nicht zwingend jetzt sehr, sehr viele Wettkämpfe für. Und ja, ich glaube, das Beste, was man gerade irgendwie machen kann als Athlet, und so versuche ich es anzugehen, ist Spaß am Training zu haben, Spaß am Laufen, Spaß daran, sich zu verbessern. Weil irgendwann wird es sich auf jeden Fall auszahlen, ob jetzt noch 2020 oder hoffentlich dann 2021. Und genau, so ist mein Ziel, persönlich weiter Gas zu geben. Wenn sich noch Rennen anbieten, dann werde ich Rennen laufen. Aber klar ist auch, dass für mich die Saison 2020 nicht mehr die Bedeutung hat, die sie mal gehabt hätte, weil es für mich einfach keine fairen Umstände mehr sind und mein Augenmerk da auch auf jeden Fall jetzt auch schon strategisch Richtung 2021 geht und alles, was dieses Jahr noch passiert, wird mit einem strategischen Auge auf den Plan für 2021 gemacht werden. Ja, vielleicht kann man dazu auch noch meine persönliche Situation betrachten. Also eher ein aufstrebender Athlet, der jetzt in der Hallensaison eigentlich seine größten Erfolge gefeiert hat. Damit natürlich schon auch Leistungen für die Sponsoren gebracht hat in diesem Jahr. Zeitgleich aber natürlich auch ja daraus weiter Kapital schlagen will. Natürlich finanziell unterstützungsmäßig und halt auch ja auf der Bahn draußen den Schritt nach vorne gehen will. Das Problem ist halt ein bisschen, dass, ich meine, es wird eine Late Season geben, so wie es aussieht, was Diamond League angeht, was auch für die Leichtathletik generell eine sehr gute Sache ist. Die Frage ist halt, komme ich da rein? Und ich persönlich werde da wahrscheinlich nicht reinkommen. Und dann ist eben diese Frage, trainiere ich jetzt den Juli, August durch für eine Late Season im September mit zum Beispiel in der Deutschen Meisterschaft beim ISDAF und versuche da noch Rennen zu laufen, von denen ich aber noch gar nicht weiß, ob sie überhaupt zustande kommen, in welche Rennen ich reinkommen kann. Und dann gibt es natürlich auch das Szenario, dass ich eine Late Saison laufen will, aber nicht die Möglichkeit habe, in irgendeinem Rennen zu starten. Da muss man natürlich natürlich sagen, sind Athleten, die schon seit längerem Erfolge vorweisen können. Sei es jetzt eine Gesa, sei es auch ein Richard Ringer, der sich natürlich erst noch von seiner Verletzung erholen muss. Ein bisschen im Vorteil, weil du da einfacher natürlich mit planen kannst, auch in diese Diamond League Rennen und in die Rennen, die stattfinden, wirklich reinzukommen. Und ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Ich kann halt noch berichten, dass wir Mittelschreckler und Langstreckler werden jetzt wahrscheinlich im Juli nochmal eine ausführliche Leistungsdiagnostik in Leipzig machen. Einfach um die Zeit zu nutzen, da mal ein bisschen durchzutesten, durchzuchecken, was auch wieder wichtig wird Richtung 2021. Und dann wird man sehen, wann eine Saisonpause sinnvoll ist und wie man es trainingstechnisch gestaltet. Da wird man sich jetzt noch ein bisschen gedulden müssen und kann halt einfach nicht jetzt so den langfristigen Plan fahren. Mir kommt es, glaube ich, entgegen. Also ich habe oft bewiesen, dass ich aus einer Grundlagenphase relativ schnell in Form kommen kann. Also ich bin nicht derjenige, der erstmal 3-4 Rennen braucht, um überhaupt in Fahrt zu kommen. Also dann wird es, glaube ich, dieses Jahr schwer. Von daher, ja, bleiben wir immer auf diesem guten, besseren Grundlagen-Ausdauerniveau. Streuen immer so ein bisschen was Spezifisches ein. Und wenn wirklich irgendwas sich öffnen sollte, wenn irgendwie wirklich Rennen feststehen, dann werden wir auch bereit sein, das relativ schnell hinzukriegen, da in eine gute Form zu kommen. Und ja, bis dahin muss man halt echt gucken, was es für Möglichkeiten gibt. Wie ich eben schon angesprochen habe, wenn Regensburg ein Rennen zustande kommt, ist es natürlich super gut. Da fragt man sich zeitgleich, wie kann es sein, dass ich in Regensburg ein Bahnrennen laufen darf, über 5.000 oder 10.000 oder 3.000, aber nicht bei deutschen Meisterschaften in Braunschweig. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass es dann da bundesländerübergreifend anders ist. Aber es hilft nichts. Und ich bin gespannt, auch was die Straßenläufe sich noch überlegen. Also wir hatten ja in Berlin jetzt das Einladungsrennen über 10 Kilometer. Ganz vielleicht könnte da auch nochmal was anderes zustande kommen. Und das ist sicherlich auch eine gute Möglichkeit, seine Form zu überprüfen.
Ja, spannender Einblick einfach mal von betroffenen Läufern. Ich bin wirklich total positiv überrascht. Ich habe noch nie länger mit ihm gesprochen. Sehr strukturiert, sehr sortiert, was die Gedanken angeht und mit einer klaren Zielsetzung, aber auch immer wieder dann Zielsetzung verändern und sagen, ja, okay, dann wird das nicht, dann ist das halt für 2021. Ja, also daraus sind ja eigentlich wirklich erfolgsorientierte Athleten geschnitzt. Ja, immer wieder das Positive sehen und einen neuen Zielpunkt suchen.
Genau, und dann gegebenenfalls eben Prioritäten verschieben. Also zum Beispiel auch, das ist ja ganz klar, ich glaube, dass viele Leute, die jetzt nicht so aus der Hardcore-Leichtathletik oder Leistungssport-Leichtathletik kommen, vielleicht auch noch den falschen Gedanken haben, dass wir alle Vollprofis sind in der Leichtathletik. Das ist tatsächlich fast eher, nicht die Ausnahme, aber eher die Minderheit, sag ich mal, im Top-Bereich. Ganz viele fangen das natürlich mal logischerweise neben Schule sowieso an, aber dann schaffen es halt wenige, das neben Ausbildung oder Studium tatsächlich parallel zu machen. Man lebt eigentlich fast zwei Leben gleichzeitig sozusagen und den Stress tun sich jetzt auch nicht so viele an. Das ist auch einer der Gründe, warum zumindest so wie das in Deutschland organisiert ist, beziehungsweise wie man das eigentlich in Eigenregie alles dann machen muss, eben auch sicherlich das ein oder andere Talent kostet, weil es den Leuten dann irgendwann verständlicherweise auch zu viel wird. Und dass man dann zum Beispiel sagt, okay, wir haben jetzt nicht das Setup, wie ich es gerne hätte, um vielleicht auch an meine Leistungsentwicklung anzuknüpfen aus dem vergangenen Jahr. Aber dann verschiebe ich vielleicht auch Prioritäten, zum Beispiel indem ich universitär versuche, hier ein paar Sachen mehr zu machen, sodass ich im besten Falle fürs nächste Jahr da mehr den Rücken frei habe. Wie du schon sagtest, das zeichnet natürlich auf jeden Fall jemanden aus, der da strukturiert und langfristig planend zu Werke geht.
Ja, hoffen wir mal, dass sich die Dynamik wirklich noch dahin verändert, bei deutschen Meisterschaften eben auch die Laufdisziplinen noch mit reinzukriegen. Ja, seit gestern Abend bin ich jedenfalls sehr optimistisch, dass wir, glaube ich, eine sehr coole und vernünftige Fernsehübertragung da machen können. Wir bei ARD und ZDF übertragen ja die deutschen Meisterschaften auf jeden Fall. Dann erscheint die Leichtathletik auch in Deutschland wieder auf dem Schirm und auf der Landkarte und für sehr, sehr viele Menschen. Ja, das ist super wichtig und wenn die Läufer dabei sind, dann ist es auch vollständig, weil es ja Lauf springen, werfen. Ne?
Ja,
Ganz genau. Der Klassiker.
Und die Reihenfolge ist auch wichtig.
Ja, jetzt sind wir schon bei Reihenfolge. Ne? Da sind wir bei unserem schmerzhaften Punkt angekommen, nämlich Frozen Running. Ja, wie bin ich darauf gekommen? Ja, also du darfst gleich auch deine schmerzhafte Geschichte erzählen, die du mit Kälte beim Laufen hattest. Ich war am Mittwochabend schwimmen. Ja, in einem Freibad, das Naturwasser draußen hat, ja. Und ich habe gedacht, ach, das ist ja vielleicht gar nicht so kalt und habe natürlich keinen Neo dabei gehabt. Es war aber doch kalt. Ja, es war 17 Grad und das ist frisch. Ja, und dann bin ich halt ein bisschen geschwommen, wollte so einen guten Kilometer schwimmen und habe aber dann irgendwann gedacht, boah, nee, mir ist kalt, ja. Und ich war schon so leicht blau, ja, so an den Extremitäten schon so leicht blau. Ja, und dann habe ich gedacht, ach, gehst du jetzt heiß duschen oder nicht, aber ich wollte anschließend noch laufen und zwar direkt aus dem Freibad laufen. Ja, ich hatte auch jetzt gar nicht so viele Klamotten dabei, ja, sondern bin halt mit dem Anzug, also dem Triathlon-Anzug, der aus nichts besteht, dann direkt weitergelaufen. Hatte halt nur meine Badekappe und meine Schwimmbrille in der Hand, ja, und so ein eher eine Serviette als Handtuch, um ein bisschen so die grobe Feuchtigkeit. Und ich habe mir so den Arsch abgefroren, wie ich noch nie bei einem Lauf gefroren habe. Noch nie, nie, nie. Ich bin nicht so kälteempfindlich. Meine Füße haben eine halbe Stunde gebraucht, um aufzutauen. Ja, ich bin da rumgestolpert, ja, auch irgendwie so halb schwindelig, weil es das irgendwie so ein komischer Zustand im Körper war. Ja, ich habe noch so ein bisschen Wasser in den Ohren gehabt und es war mir so kalt, so innerlich, dass ich bin überhaupt nicht vorangekommen. Ja, der erste Kilometer war 7 Minuten 30 und ich habe mich gefühlt, als würde ich schnell rennen, aber ich kam gar nicht vorwärts. Ja, am Ende war das dann vom Laufen her völlig in Ordnung, aber so eine schlimme Erfahrung, so kalt, war mir schon sehr lange nicht mehr. Ich glaube, ich habe einen ganz kleinen Schnupfen davon getragen. Wenn es das noch ist, dann ist alles noch in Ordnung. Ja, aber das war eine ganz schräge Veranstaltung. Don't do this in the Freibad. Ja, aber du hast auch eine fiese Erfahrung gemacht mit Kälte beim Laufen, ne? Oder Kältegefühl beim Laufen. Ja?
Also die Frage, die sich mir jetzt als allererstes mal aufdrängt, ist, warum? Warum hast du diese Kombination gemacht? Also, die findet ja so A, mal im Triathlon nicht statt, aber B, also ich habe mir jetzt auch gedacht, die letzten Tage, ich weiß ja nicht, wie es bei euch war, aber heute ist es der erste schöne sonnige Tag, hier wieder, wo wir jetzt, weiß ich nicht, wahrscheinlich draußen gerade, vielleicht so 23, 24 Grad haben, wenn ich hier mal rausschaue. Die letzten Tage waren sowohl in Regensburg als auch jetzt hier wirklich frisch, sage ich mal, regnerisch. Da stellt sich mir schon die Frage, warum Freibad? Und Punkt 2, warum direkt danach nicht irgendwie, keine Ahnung, warm duschen, dann irgendwie einen schönen Cappuccino trinken und innerlich und äußerlich sich aufwärmen? Warum direkt laufen gehen wieder?
Ja, weißt du, das sind halt alles Fragen. Warum Fragen? Fragt man halt einfach bescheuerte Triathleten nicht, ja, sondern da sagt man einfach nur, okay, der hat es halt so gewollt, ja, und tatsächlich ist es aber ja trotzdem so. Beim Triathlon musst du ja erstmal schwimmen, ne? So ist die Reihenfolge, ja. Nicht erst laufen, sondern erst schwimmen.
Der Part stimmt noch.
Ja, der erste Part stimmt. Und ob du jetzt danach aufs Rad gehst, was im Zweifel oft noch viel kälter ist, oder laufen gehst, ist eigentlich egal. Ja? Ja, sondern du musst in der Lage sein, danach wieder zu stehen und zu laufen. Ja, ja. Also in irgendeiner Form dich vorzubewegen. Also das ist gar nicht so weit weg von dem, was man tatsächlich macht. Ich hatte jetzt halt nicht mehr Klamotten dabei, ja, weil ich dann halt zum Schwimmtraining meiner Tochter hingelaufen bin, ja, weil da hatte ich das Auto stehen. So, ich hatte jetzt nur die Wahl, gehen oder laufen. Und gehen war gar keine Option, weil da wäre ich komplett eingefroren. Ja, also ich musste laufen. So, ne? Und warum bitte, ja? Das ist keine Frage, die gefragt werden kann.
Frage ich mich auch öfters, warum ich manche Sachen mache beim Laufen. Da frage ich mich auch oft, also auch beim Marathon oft die letzten 7 Kilometer, wenn ich es noch mich fragen kann. Frage ich mich manchmal, warum ich das gerade mache. Manchmal konnte ich es mich auch schon nicht mehr fragen. Das ist wahrscheinlich die Geschichte, auf die du anspielst. Berlin-Marathon 2017. Ja, da war, sagen wir mal, die äußeren Rahmenbedingungen waren nicht wie gewohnt perfekt. Berlin ist ja wirklich gesegnet normalerweise mit Marathonwetter. Aber damals war es schon am Vortag absehbar oder auch am Freitag schon, dass der Sonntag nicht sehr leistungsförderlich sein wird. Sprich kühl, regnerisch, also sehr viel Regen über Nacht, dann regnerisch am Tag und Wind. Und das wurde dann auch so am Technical Meeting weitergegeben. der ein oder andere, vielleicht schlaue Athlet, hat daraufhin seine Marschroute und seine Zielvorgabe, die er sich selber so steckt, vielleicht angepasst. Das hat mir auch mein damaliger Trainer empfohlen, sich nur in Anführungszeichen auf die EM-Norm für Berlin 2018 zu konzentrieren, die bei 2 Stunden 14 liegt, statt zu versuchen, Bestzeit zu laufen, 2:11 oder wenn es geht, unter 2:11. Das Problem ist aber, so funktioniere ich nicht. Ich brauche große Ziele, für die man sich dann auch 3-4 Monate wirklich hinknechtet. Und am Tag vor diesem Rennen zu sagen, ach, ist eigentlich egal, ich laufe jetzt irgendwie unter 2:14, das bin nicht ich, tut mir leid. Also nur das Problem ist, dieser Dickschädel, der bringt dann halt auch manchmal in unschönere Situationen. Und in dem Fall war das bei mir auch der Fall. Die Fernsehbilder kennt der ein oder andere wahrscheinlich, sind ja auch noch partiell irgendwo auf YouTube, glaube ich, drauf. Das war dann am Ende nicht mehr so schön, nicht nur für mich, auch nicht für glaube ich, Leute, die diese Szenen möglicherweise gesehen haben. Das war jetzt sicherlich nicht unbedingt Werbung für den Sport, aber Fakt ist, dass ich halt ab Kilometer 35 nicht mehr so viel mitbekommen habe, weil das Problem ist, dass der Prozess schleichend passiert und solange du noch denkst, du bist Herr der Lage, klammert sich der Restverstand und der Restwille nur an das, was man natürlich über 20 Jahre eingebläut bekommen hat oder sich selber einbläut, einfach draufbleiben, auf die Zähne beißen, weitermachen. Es ist ja nicht mehr weit, du kommst durch. Das ist ja das, was man sich so mantramäßig vorsagt. Das Problem ist nur, Marathon ist halt doch ein bisschen anders wie all das, was ich zumindest früher so gemacht habe auf der Bahn. Das ist ja doch eher überschaubar vom zeitlichen Anstrengungsrahmen. Und Marathon, führt halt den menschlichen Körper doch auch an gewisse Grenzen oder auch darüber hinaus. Und ja, irgendwann war mir so unfassbar kalt einfach. Und das ging relativ schnell, muss ich sagen, dass du das Gefühl hast. Also klar, die Sachen waren natürlich nass und der Wind hat es nicht dazu beigetragen, die ersten 30 Kilometer, dass dir warm ist. Aber dieses sehr für mich einprägsame Gefühl, das ging ziemlich schnell. Also dass du plötzlich so deine Hände nicht mehr spürst, dass die so kribbelig taub sind, dass so das Gefühl jeglicher Lebensenergie dir entzogen wird und du da nur noch so vor dich hinstolperst. Das war so mein bleibendes Erlebnis oder meine bleibende Erinnerung an die Verbindung Kalt und Sport, sage ich mal.
Und da fragst du mich, warum? Das ist jetzt süß. Das ist jetzt wirklich süß, ja. Okay, ja. Macht das nach Möglichkeit nicht. Es soll ein super schönes Wochenende werden. Es soll warm werden. Erzählt anderen, dass euch Leute was erzählen, nämlich im Bestzeit-Podcast. Wir bleiben an allen Themen für euch dran. Und wenn dein norwegischer Freund uns noch was schickt heute, dann hängen wir es noch hinten dran, oder?
Ja, Sondre wollte uns eigentlich noch was schicken, so ein kleines, sagen wir mal, so ein kleines Eindruck, Statement, wie auch immer, zu den Impossible Games, aber der hat natürlich jetzt heute auch, weil er jetzt lange nicht in Norwegen war, glaube ich, einen ganzen PR-Termin-Marathon wahrscheinlich. Falls er uns noch was schickt, kriegt ihr das einfach hinten dran gebaut, wird natürlich dann auf Englisch sein, obwohl er Deutsch in der Schule hatte, hat er mir erzählt, aber er hat gesagt, er spricht es nicht mehr so wirklich, er versteht noch ein bisschen was. Also wenn wir das hinkriegen, dann kommt das vielleicht noch an die Folge hinten dran. Ansonsten, ja, geht raus, genießt das jetzt, zumindest bei mir hier gerade in Sindelfingen, sehr gute Wetter, ich hoffe bei euch auch, macht ein paar Kilometer und viel Spaß beim Anhören.